ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Sie sind aus Holz, aus Stahl und seit einigen Jahrzehnten auch mal aus Kunststoff. Schiffe und Boote gibt es zu Hunderttausenden auf dem Wasser. Einige aber stechen hervor, weil sie eine besondere Geschichte haben.
Um solche legendären Schiffe geht es heute im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3713.
Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich bin Petra Volkwatzen. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Hamburg. John Maynard. Viele bekommen bestimmt gleich Schweißperlen, wenn sie diesen Namen hören. John Maynard ist der Held in dem Gedicht Die Schwalbe von Theodor Fontane. Und auch heute noch gehört es im Deutschunterricht zum Standardrepertoire. Viele Schülerinnen und Schüler haben es auswendig lernen müssen. Was ist aber eigentlich dran an der Geschichte von John Maynard? Mehr als man denkt, weiß meine Kollegin Jenny Witt. Denn eigentlich war das legendäre Schiff Schwalbe ein Raddampfer, die Erie.
Als die Erie 1837 vom Stapel lief, war sie einer der modernsten Seitenraddampfer seiner Zeit. Fast 54 Meter lang und 8 Meter breit war ihr hölzerner Rumpf. Für die Passagiere gab es 250 Kabinen. Und die Erie war schnell.
Die Schwalbe fliegt über den Eriesee, Gäste schäumt und im Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo, die Herzen aber sind frei und froh.
Dieses Bild zeichnet Theodor Fontane in seinem Gedicht, hier interpretiert vom Sänger Achim Reichel.
John Maynard, wer ist John Maynard?
Gleich im ersten Jahr stellte das Schiff einen neuen Rekord auf. In gut 5 Stunden schaffte sie die 130 Kilometer von der Stadt Erie nach Buffalo. Kein Wunder, dass sie bei den Passagieren beliebt war. Tausende reisten von einem Ende der Great Lakes, also der großen Seen, zum anderen. Darunter viele Migranten, auch Deutsche, die ein neues Leben im Norden der Vereinigten Staaten beginnen wollten. Im Staat Michigan hatten sich zum Beispiel viele Schwaben niedergelassen und die Erie war eins der Schiffe, das sie dorthin brachte.
Und die Passagiere mit Kindern und Frauen im Dämmerlicht schon das Ufer schauen und plaudert an John Maynard heran, tritt alles wie weit noch Steuermann.
So auch am 9. August 1841. Die Erie war voll beladen. Manche Berichte sprechen von mehr als 340 Menschen an Bord. Von Buffalo aus sollte es nach Westen gehen, bis nach Chicago. Auf der Brücke Kapitän Thomas Jefferson Titus und am Steuer der Mann, den Fontane John Maynard nennt. In Wahrheit hieß der 23-jährige Steuermann aber Augustus oder auch Luther Fuller. Sein Vorname ist bis zum heutigen Tag strittig. Unter den Passagieren bei dieser Überfahrt waren 6 Schiffsmaler aus Buffalo. Ihre Farben, Firnis und Terpentin, hatten sie in Korbflaschen aufs Deck gestellt. Und zwar direkt über die Dampfkessel. So berichteten es Zeitungsreporter später. Genau in diesem Bereich hatte es schon 3-mal gebrannt. Und auch die Erie selbst war 2 Tage zuvor frisch gestrichen worden. Bei windigem Wetter stampfte das Schiff aus dem Hafen, zog seine Bahn über den großen See. Um die 24 Seemeilen hatte die Erie schon geschafft. Sie war weit draußen, vor dem Ort Silver Creek. Und dann geschah die Katastrophe. Mindestens ein Farbbehälter an Deck war explodiert. Brennendes Terpentin und Lack breiteten sich schnell auf dem ganzen Schiff aus. Der frisch lackierte hölzerne Rumpf fing Feuer. Die Passagiere gerieten in Panik. Kapitän Titus stürzte zu den Damenkajüten, berichtete die deutschsprachige Zeitung Der Weltbürger aus Buffalo 4 Tage später. Aber
es war ihm jetzt schon unmöglich hineinzukommen, denn das Feuer hatte sich wie ein Lauffeuer in der Zeit von 2 bis 4 Minuten auf dem ganzen Boot ausgebreitet.
Die brennende Erie nahm Kurs aufs Ufer, noch 8 Seemeilen entfernt. Ihre Besatzung ließ die 3 Rettungsboote zu Wasser, aber 2 davon versanken sofort in den Wellen und das dritte kenterte neben dem Schaufelrad. Die Menschen an Bord verzweifelten, schrieb der Reporter.
Einige waren wahnsinnig vor Furcht und Schrecken, andere sprangen wie verrückt in die Fluten. Wieder andere ergriffen das erstbeste Bewegliche, das ihnen in die Hände fiel, um sich damit das Leben zu retten. Wieder andere warfen ihre Kinder in den See, um sie vom grässlichen Feuertode zu retten.
An diesem Punkt lässt Fontane seiner Fantasie freien Lauf. Und so wird aus der Tragödie eine Heldengeschichte. Steuermann John Maynard, also eigentlich Luther Augustus Fuller, habe das Schiff mit letzter Kraft an Land gebracht, obwohl ihn der Kapitän im beißenden Rauch noch nicht einmal mehr sehen konnte.
Noch da John Maynard und Antwort schallt mit ersterbender Stimme. Ja, ja, ich halt. Und in die Brandung war's Klippe, war Stein, jagte die Schwalbe mitten hinein. Soll Rettung kommen, so kommt.
Gerettet wurden fast alle, schreibt Fontane. Nur einer habe gefehlt, nämlich Steuermann John Maynard. Die Wahrheit sah sehr anders aus. Obwohl Schiffe in der Nähe zur Unglücksstelle eilten, verloren um die 250 Menschen ihr Leben. Fast die Hälfte der Opfer kam aus Deutschland oder der Schweiz. Und unter den Verletzten waren auch drei Hamburger. Allerdings kamen sie aus Hamburg in Erie County, einer Kleinstadt direkt am See. Die Erie selbst war verloren. Ihr brennender Rumpf mit dem noch intakten Dampfkessel wurde noch ein Stück weit gen Ufer geschleppt, versank aber bei Sonnenaufgang in den Wellen. Ein bedeutender Verlust, schrieb der Weltbürger, denn
die Einwanderer hatten etwa 180.000 Dollar in Gold und Silber bei ihnen und das Schiff war ungefähr 75.006 Dollar wert.
Seit Fontanes Gedicht veröffentlicht wurde, kamen immer wieder deutsche Besucherinnen und Besucher nach Buffalo auf der Spur von John Maynard. Nur das Gedicht war nie ins Englische übersetzt worden und so gab es in Buffalo nichts zu sehen, keine Gedenkstätte, kein Museum. Bis zum Ende der 1990er. Denn dann stellten die Stadt Buffalo und ihre Partnerstadt Dortmund gemeinsam eine Gedenktafel an John Maynard auf. Mit dem nun übersetzten Gedicht und dem wichtigen Zusatz, dass es an ein wahres Ereignis erinnert. Und dass der Steuermann eben nicht John Maynard hieß, sondern dass Luther Augustus Fuller am Steuer der Erie stand.
Dieses Schiff kennen wohl fast alle Hamburgerinnen und Hamburger. Und auch viele Hamburg-Touristen, die Rigmer Rigmers. Der Dreimaster mit seinem markanten grün-roten Rumpf und dem kleinen Jungen als Galionsfigur am Bug ist auf unzähligen Hamburg-Fotos zu sehen. Seit 1983 liegt die Rigmer Rigmers als Museumsschiff an den Landungsbrücken. Fürs Hamburger Hafenkonzert sind wir einmal mehr an Bord gegangen und blättern noch einmal im Erinnerungsalbum.
Angelasen an Bord der Rigmer Rigmers. So beginnt traditionell der Hamburger Hafengeburtstag. Vom Ponton, dem Fiete-Schmidt-Anleger, geht es über die Gangway aufs Schiff. Gäste können im Restaurant essen gehen und sich die Ausstellung unter Deck ansehen. Der Dreimaster an den Landungsbrücken ist heute nicht mehr wegzudenken. Die Rigmer Rigmers ist ein Hamburger Wahrzeichen. Dabei kommt sie ursprünglich nicht von hier. 1896 wird sie auf der Werft der Reederei Rigmers im Bremerhaven gebaut, als sogenanntes Vollschiff, mit Rahsegeln an allen drei Masten. Der Rumpf ist ein vernieteter Stahlrumpf. Benannt wird das Schiff nach dem Enkel des Werftbesitzers.
Und dieser jüngste Enkel war damals 4 Jahre alt und der hieß Rigmer Rigmers. Und so kommen wir zu einer Galionsfigur, die tatsächlich die Abbildung eines 4-jährigen Jungen darstellt.
Sagt Joachim Stratenschulte, Geschäftsführer der Rigmer Rigmers Stiftung. Als Frachtensegler transportiert das Schiff damals Waren über die Weltmeere, segelt von Bremerhaven bis nach Hongkong und zurück.
Wir haben vor allen Dingen Reis transportiert, was vor 100 Jahren ein Modelebensmittel war. Und die Familie Rigmers hat das sehr geschickt gemacht. Die haben ihre eigene Reismühle gebaut und haben dann den Reis sozusagen geholt mit ihren Schiffen, verarbeitet und dann in Deutschland verkauft.
Insgesamt 13 Mal umrundet die Rigmer Rigmers Kap Horn. 1904 gerät sie vor Südafrika in einen schweren Sturm und verliert dabei einen Teil ihrer Takelage. Der achtere Mast bricht. Das Schiff läuft als Nothafen Kapstadt an. Um Kosten zu sparen, wird die Rigmer Rigmers umgetakelt zur Bark. Am hinteren Mast gibt es seitdem keine Rahen mehr, sondern Gaffelsegel. Im Ersten Weltkrieg erhält der Kapitän den Auftrag, einen neutralen Hafen anzulaufen. Er wählt die Azoren, die zu Portugal gehören. Später nutzt die portugiesische Marine das Schiff unter dem Namen Sagres als Segelschulschiff. Fotos in der Ausstellung erinnern heute unter anderem auch an die portugiesische Zeit.
Und hier sieht man auf diesem Bild auch noch, wie einer der Motoren durch die Luft schwebt und hier eingebaut wird. 1930 haben die Portugiesen zwei Krupps Sechszylinder Dieselmotoren hier eingebaut. Vorher gab es keinen Motorantrieb auf dem Schiff.
Bis Anfang der 60er Jahre bleibt die Sagres Segelschulschiff, dann wird sie ausgemustert. 1974 gründet Fiete Schmidt, nachdem der Liegeplatz der Rigmer Rigmers heute benannt ist, zusammen mit weiteren Unterstützern den Verein Windjammer für Hamburg. Ziel des Vereins, einen Tiefwassersegler als Museumsschiff nach Hamburg holen. Zunächst wird überlegt, den Flying P-Liner Peking anzukaufen. Die Peking aber gilt schon damals als zu marode. Stattdessen entscheidet man sich für die ehemalige Rigmer Rigmers. Am Hafengeburtstag im Mai 1983 kommt das Schiff auf eigenem Kiel im Schlepp eines Bergungsschiffes im Hamburger Hafen an. Wilhelm Klüver, der langjährige Vorsitzende der Rigmer-Rigmers-Stiftung, erinnert sich später im Hamburger Hafenkonzert an den bedauernswerten Anblick bei der Ankunft.
Die Rigmer-Rigmers war ohne irgendwelchen Innenausbau, war also ein Schrottschiff, wirklich ein Schrottschiff. Die Herren haben das dann gekauft und haben es dann unter feierlichem Geläut von Hamburger Kirchenglocken hier in den Hamburger Hafen reingeschleppt. Ich war nicht dabei. Ich weiß aber, dass sich die Leute oder teilweise die Leute vor Lachen die Bäuche gehalten haben. Es war kein Rick drauf, es waren keine Rahen drauf.
Freiwillige helfen, das Schiff auszuräumen. 4 Jahre und 4 Monate dauern die Sanierungsarbeiten.
Damals gab es noch mehr Werften hier in Hamburg und die haben alle sich solidarisch gezeigt und haben zum Beispiel, wenn sie Phasen hatten, in denen sie nicht voll ausgelastet waren, mal eben für eine Woche, für 2 Wochen, für 4 Wochen Arbeitskräfte zu uns hier auf die Rigmers geschickt und damit wesentlich dazu beigetragen, dass dieses Schiff renoviert und restauriert wurde.
1987 wird die Rigmer Rigmers als Museumsschiff eröffnet.
Nach 4 Jahren und 4 Monaten Instandsetzungsarbeiten an dem Schiff Rigmer Rigmers sind wir heute in der Lage, dieses Schiff symbolisch dem Bürgermeister dieser Stadt zu übergeben.
Heute können sich Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung unter Deck über die Geschichte des Schiffes informieren. Eine Tradition auf der Rigmer Rigmers ist die Ernennung sogenannter Ehrenkapitäne. Uwe Seeler hat diesen Titel verliehen bekommen. Auch der Polarforscher, Segler und Expeditionsleiter Arvid Fuchs kann sich Ehrenkapitän nennen.
Segelschiffe haben für mich eine unglaubliche Ästhetik. Die Kraft des Windes nutzen, das ist etwas Geniales. Und ein solch klassisches, schönes Segelschiff wie die Rigmer Rigmers hat natürlich ein ganz besonderes Ambiente.
Zusätzlich zur Ausstellung über die Geschichte der Rigmer Rigmers gibt es ganz unten im Bauch des Schiffes auch eine schwimmende Kunstgalerie. Noch relativ neu ist diese Besonderheit an Bord. Ein kleiner Raum, eingerichtet wie eine Bar, mit Holzvertäfelung rundherum und einem Bildschirm an der Wand.
Das hier unten im Ausstellungsdeck ist die kleinste Karaoke-Bar Deutschlands. Und hier kann man tatsächlich ein paar Lieder sich auswählen, kann sich dann selber mit seinem Handy filmen und aufnehmen und kann dann diesen Karaoke-Gesang mit sich nach Hause nehmen. Lass das träumen.
Der Unterhalt des Museumsschiffes ist aufwendig und kostet Geld. Schon deshalb freuen sich Joachim Stratenschulte und seine Crew über alle, die Lust haben, als Gäste an Bord zu kommen.
Jeder Euro, der bei uns in der Kasse landet, dient natürlich dem Erhalt dieses 129 Jahre alten Museumsschiffs.
Das Museumsschiff Rigmer Rigmers. Falls Sie mal wieder hinwollen oder vielleicht noch nie da waren, geöffnet ist das Schiff täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro und es gibt auch Familienkarten.
Es ist Sommer 2022. Eigentlich sind die Taucher in der Kieler Förde auf der Suche nach herrenlosen Fischernetzen. Sie finden jedoch etwas anderes. Unter anderem jede Menge Silber mit den Initialen der Reederei Hamburg Süd.
Was da in 18 Metern Tiefe in der Ostsee liegt, gehört zu einem Hamburger Schiff. Kommen Sie mit uns auf eine Zeitreise. Mehr als 100 Jahre zurück. Zur Geschichte der Monte Olivia, die auch die Familiengeschichte von Benigna Cilla ist. Sie ist aus den USA nach Kiel gekommen, um zu erfahren, was mit ihrem Vater passiert ist. Kerstin von Stürmer.
1924 läuft in Hamburg bei Blum und Voss die Monte Olivia mit der Baunummer 409 vom Stapel. Es ist das zweite Schiff von insgesamt fünf der Monte-Klasse, alle benannt nach südamerikanischen Bergen. Die Monte Olivia ist im Vergleich zu ihren Schwesterschiffen mit 179,7 Metern Länge etwas kürzer. Sie kann 1372 Passagiere in der dritten Klasse und 1156 im Zwischendeck befördern und hat bis zu 369 Personen Besatzung. Vier Dieselmotoren treiben das Schiff an. Die Monte Olivia ist damit bis zu 14 Knoten schnell. Das Schiff ist zunächst als reines Auswandererschiff konzipiert. Wegen der rückläufigen Zahlen im Auswanderergeschäft nach Südamerika setzt die Reederei Hamburg Süd die Monte Olivia bereits kurz nach ihrer Jungfernfahrt 1925 als kombiniertes Fracht- und Passagierschiff nach Südamerika ein. Die Überfahrt dauert 6 Wochen. An Bord soll auch einmal Albert Einstein gewesen sein. Auch er kann sich am Komfort an Bord erfreuen. Natürlich ist auch ein Frisiersalon da. Den hat der Hamburger Willi Riedel gepachtet.
Ja, mir war er bekannt als Kaufmann, der einen Friseursalon gemietet hat oder einen Salon gemietet hat, wo er Angestellte hatte.
Erzählt seine Tochter Beninja Chila. Willi Riedel ist eigentlich Kaufmann. Er verbindet seine Arbeit an Bord und die Reisen nach Südamerika mit Geschäften.
Ich weiß, dass er mit Schirmen gehandelt hat. Mousson, Creme und Seifen und 4711. Also er muss mit 4711 gehandelt haben, die dann wahrscheinlich ins Ausland gebracht wurden.
In Deutschland regieren seit 1933 die Nationalsozialisten. Die Monte Olivia wird 1934 eins der Kraft durch Freudeschiffe und unternimmt Reisen nach Norwegen und in die Ostsee. Danach geht es wieder nach Südamerika. Willi Riedel soll diese Fahrten genutzt haben, um gefälschte Pässe nach Deutschland zu schmuggeln.
Also was ich gehört habe, ist, dass Pässe irgendwie gefälscht wurden und dass Leute rausgebracht wurden, also auf der letzten Fahrt. Wer das war und wohin die gegangen sind, weiß ich nicht.
Dann beginnt der Krieg. Im Oktober 1939 gelingt dem Schiff auf der Fahrt aus dem brasilianischen Santos der Blockadedurchbruch nach Hamburg. Von Januar 1940 bis Januar 1945 ist es Wohnschiff, Lazarettschiff und Verwundetentransporter für die Kriegsmarine in Kiel. Der Friseur und Kaufmann Willi Riedel ist ab 1940 nicht mehr an Bord der Monte Olivia. Sein Arbeitsplatz ist auf dem Schwesterschiff Monte Sarmiento, das ebenfalls in Kiel liegt. 1941 wird der Hafen von angloamerikanischen Bomben angegriffen. Die Monte Sarmiento wird schwer getroffen und sinkt. Willi Riedel ist eines der Besatzungsmitglieder, die sich nicht retten können. Doch das erfährt seine Familie erst Jahrzehnte später durch ein Buch des damaligen Kapitäns Alfred Hartmann. Enkelin Milena Chila-Markov liest die entscheidende Passage.
Es war ein wahrhaftes Inferno. Viele der Marineangehörigen, die in den kleinen Kammern wohnten, konnten sich nicht mehr rechtzeitig retten. Sie blieben beim Versuch, ins Freie zu gelangen, teilweise mit ihren Körpern in den Bullaugen hängen. Hinzu kam, dass die oftmals nur vorübergehend einquartierten Menschen sich in den engen Gängen des Schiffes noch nicht zurechtfinden konnten und in den Flammen jämmerlich umkamen. Von der zivilen Besatzung fand nur mein Friseur Riedel den Tod, und zwar nur deshalb, weil er versuchte, das brennende Schiff nochmals zu betreten, um einige Habseligkeiten zu retten. Und das war mein Großvater Willi Riedel.
Die Monte Olivia liegt noch bis 1945 in Kiel. Nach einem Bombentreffer der Royal Air Force kentert sie am 3. April 1945 im Scheerhafen. 1946 wird das Wrack gehoben und verschrottet. Doch 2022 wird das Schiff, das es eigentlich ja nicht mehr gibt, wieder lebendig. Taucher bergen in der Förde in der Nähe der Schleuse Holtenau etwa 300 Teile der Monte Olivia, darunter das Tafelsilber.
Es war kalt, dunkel, das Licht hätte besser sein können.
Jeder Fund ist was Besonderes.
Okay. Heute haben wir hier zum Beispiel Löffel aus Silber dabei. Der muss natürlich auch noch mal geputzt werden, auch wieder mit den Insignien von der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft.
Der gesamte Schatz, der geht zunächst an das Internationale Maritime Museum in Hamburg. Kurator Gerrit Menzel.
Dass das jetzt wieder aufgetaucht ist, grenzt ja auch ein bisschen an ein Wunder, denn damit hat in der Gegend eigentlich niemand gerechnet. Der Schatz lag im Grunde vor unserer aller Augen. Aber es wusste halt keiner und es hat nie jemand nachgesehen. Also ein Riesenglück.
Und so lebt mehr als 100 Jahre nach ihrem Stapellauf die Monte Olivia weiter.
In den vergangenen Monaten waren die gehobenen Teile der Monte Olivia zurück in Kiel und im maritimen Viertel in den Räumen der Historischen Technischen Marineschule zu sehen. Ein virtueller Rundgang durch die Ausstellung kann auf der Internetseite maritimesviertel.de abgerufen werden.
Er gilt als der größte noch aktive kohlebefeuerte Eisbrecher der Welt, der Dampfeisbrecher Stettin. Ein Schiff, dessen Anfänge zwar in Pommern an der Oder liegen, einem Gebiet, das heute zu Polen gehört, aber nach vielen Jahrzehnten ist die Stettin auch eine echte Hamburgerin geworden und ein legendäres Schiff sowieso.
Es ist dieses eine Geräusch, das die Stettin unverwechselbar macht. Und dieses. Das dampfbetriebene Typhoon der Stettin ist unverkennbar seit mehr als 90 Jahren. Gebaut wurde der Dampfeisbrecher in der Stadt Stettin bei den Oderwerken. Nicht einmal anderthalb Jahre braucht die Werft, um den massiven Rumpf zusammenzunieten, die mächtigen Dampfmaschinen einzubauen und so weiter. 1933 läuft das Schiff vom Stapel. Manfred Freider, im Jahr 2001 Vorsitzender des Vereins Dampfeisbrecher Stettin.
In Stettin war das ein Volksfest. Der Stapellauf der Stettin war das Highland, nennt man das ja heute im November von Stettin. Alles war geflaggt, zwar nicht immer mit den Flaggen, die wir heute haben, sondern es waren damals 33 Jahre ein bisschen andere. Und es gab Freibier, es gab Erbsensuppe, wie das normal beim Stapellauf ist. Und es war interessant zuzuhören, wie die Leute uns erzählt haben.
Rund 50 Meter lang ist die Stettin. Gedacht ist sie, um Eis im Stettiner Haff und auf dem Schifffahrtsweg zwischen Swinemünde und Stettin zu brechen. Die Stadt Stettin ist schließlich ein wichtiger Seehafen im Deutschen Reich, so Manfred Freider.
Kein Schiff kann nach Stettin laufen, wenn die Oder oder das Oderhaff zugefroren ist. Und da hat die Industrie- und Handelskammer in Stettin, also ein Privatunternehmer, nicht der Staat damals, das Schiff gebaut, damit der Handel und der Verkehr im Winter auch blühte. Das heißt, dass nach Stettin im Winter, wenn die Oder zugefroren ist, große Schiffe fahren können. Deswegen mussten auch große Eisbrecher gebaut werden. Und die Stettin war damals Deutschlands größter Eisbrecher.
Rund 2000 PS leisten die Dampfmaschinen. Damit kann die Stettin bis zu einem halben Meter dickes Eis brechen. Gefeuert wird mit Kohle, auch heute noch.
Ja, circa eine Tonne pro Stunde Kohle brauchen wir schon und die Bunker haben eine Kapazität von 200 Tonnen.
Sagt Helmut Rode, der zusammen mit vielen anderen Mitgliedern des Stettin-Vereins das Dampfschiff ehrenamtlich erhält und betreibt.
Das sind eben dann so 200 Stunden, die man mit dem Schiff fahren kann. Die Stettin, früher als Eisbrecher eingesetzt, ist ja nach der getanen Tat immer wieder in den Hafen zurückgefahren. Und insofern brauchte man keinen so großen Kohlenvorrat wie Seeschiffe, die ja längere Zeit dann mit der Kohle gefahren sind.
Die Stettin wird während des Zweiten Weltkriegs ab 1939 auch vom Militär genutzt. 1940 ist sie etwa im Einsatz, als deutsche Truppen die dänische Hauptstadt Kopenhagen besetzen. Bei Kriegsende, als sowjetische Soldaten nach Westen vorrücken, nimmt die Besatzung etwa 500 Flüchtlinge an Bord, steuert mit ihnen Richtung Kopenhagen. Unterwegs wird noch ein Transportschiff, das ebenfalls Flüchtlinge an Bord hat, abgeschleppt.
Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges.
Kurz nach der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 läuft die Stettin in Kiel ein, wird später nach Hamburg beordert zum Eisbrechen. Bis Ende der 70er Jahre ist die Stettin an der Elbe stationiert. Dann soll das Schiff verschrottet werden, weil es nicht mehr wirtschaftlich ist. Ein Förderverein verhindert das.
Man kaufte das Schiff zum Abwrackpreis, zum Schrottpreis und brachte es mit Hilfe der Hamburger Werft Blohm und Voss wieder in einen seetüchtigen Zustand und beschloss, das Schiff mit Vereinsmitteln zu erhalten. Das war leichter gesagt als getan. denn der jährliche Aufwand eines solchen Schiffes, der frisst, muss ich schon sagen, fast eine halbe Million. Und die sollen nun erstmal aufgebracht werden.
So Walter Moth, der später zum nautischen Personal der Stettin gehört. Die Stettin unternimmt Fahrten mit Gästen, um den Unterhalt zu finanzieren. Am Liegeplatz im Museumshafen in Neumühlen kann das Schiff besichtigt werden. Alle 5 Jahre muss die Stettin in die Werft, um die Klasse, den Schiffstüff, zu erneuern. Wenn etwas ausgetauscht werden muss, dann nur nach originalem Vorbild. Und das heißt auch, dass genietet werden muss, statt wie heute üblich zu schweißen.
Wir haben auch gelernt, dass es also auch ganz wichtig ist, die Berufsbilder, die hier früher tätig gewesen sind, wie eben Heizer, wie Schmierer, wie Maschinisten erhalten muss oder auch eben den Schiffbau, wie zum Beispiel das Nieten. Wir haben das Schiff dieses Jahr in der Werft gehabt, es mussten einige Platten erneuert werden und es war sehr schwierig, jemanden zu finden, überhaupt, der noch in der Lage war, die Nietarbeiten zu machen. Wir haben es dann geschafft, dank einer Rentnerband, die von Blom und Voss aktiviert worden ist, auch wieder mit viel persönlichem Einsatz. Und so ist uns gelungen, auch dieses alte Handwerk des Nietens hier wieder zu praktizieren.
Sehr viel genietet werden muss am Rumpf, nachdem die Stettin 2017 bei der Hansesail in Rostock mit einer Fähre zusammengestoßen ist. Hermann Jakobs ist damals Vereinsvorsitzender. An der Steuerbordseite des Schiffes klafft ein Loch, das zunächst nur notdürftig repariert wird, damit die Stettin zurück nach Hamburg kann.
Ja, ist für uns alle ein Schock, ne? Das, haben Sie den Schaden gesehen? Ja, der ist also umfangreich. Der wird also ein 6-stelliger Betrag, weil da muss sehr viel weg. Die ganze Kühlanlage, der Heizungskessel muss weg. Und dann die ganzen Spannen. Und da ist es genietet.
Den 90. Geburtstag 2023 kann die Stettin dann wieder frisch genietet und lackiert feiern. Mit tausenden Besuchern an Bord und Ehrenamtlichen, die ihre schwimmende Legende lieben.
Das Tolle für mich ist, dass man sieht, wo die Kraft herkommt, wo die Kraft hingeht. Nicht wie bei einem Auto mit einer Plastikabdeckung oben drauf, sondern hier wirklich ein Pleuel mit diesem Durchmesser. Ich finde das so begeisternd, dass ich mich hier dreckig mache und das alles, weil ich Spaß dran habe.
Ja, also es ist immer wieder schön, dass man mal fernab der modernen Schifffahrt, wo man eigentlich nur noch als Nautiker überwacht, hier auch noch wirklich selber machen muss und sich überlegt, was man machen muss und nicht immer nur auf die Geräte angewiesen ist.
Raddampfer im Hamburger Hafen. Heutzutage sind das Schiffe im Mississippi-Stil, bei denen sich das Schaufelrad nur zur Deko und nicht wirklich als Antrieb dreht. Und Dampfer sind die Schiffe in Wirklichkeit natürlich auch nicht. Ein Raddampfer, an den wir jetzt erinnern, spielt eine kurze, aber dennoch wichtige Rolle in der Hamburger Geschichte. Lady of the Lake hieß das erste Dampfschiff, das im Juni 1816 im Hamburger Hafen festmachte. Für die Menschen damals ein völlig neuer Anblick.
Die Idee ist revolutionär. Ein schottischer Reeder will vor mehr als 200 Jahren eine Dampfschifflinie auf der Elbe einrichten, zwischen Hamburg und Cuxhaven, mit seinem Schiff Lady of the Lake.
Das war ein Dampfschiff, in Schottland gebaut, 1814, und kam dann nach Hamburg, beziehungsweise auf die Elbe. Ein Unternehmer, Kincaid, sein Name, aus Schottland, hatte eine Firma gegründet, um ein Dampfschiff auf der Elbe zu betreiben. Und die kamen dann 1816 hierher. Und fuhr dann eigentlich als erstes Dampfschiff überhaupt auf der Elbe. War sicherlich für die Zeitgenossen eine Sensation und gleichwohl ein seltsamer Anblick.
Gerrit Menzel vom Internationalen Maritimen Museum in der Hafen City. Lady of the Lake, der Name des Schiffes, stammt aus der Artus-Sage. Über das damals britische Helgoland fährt das 20 Meter lange hölzerne Dampfschiff die Elbe rauf mit 25 Pferdestärken. Dampfgetriebene Schaufelräder treiben das Schiff an. Dass das erste Dampfschiff im Hamburger Hafen aus Schottland kommt, ist kein Zufall. In Großbritannien beginnt damals die Industrialisierung. Im Internationalen Maritimen Museum beschäftigt sich ein ganzer Ausstellungsbereich mit frühen Dampfmaschinen und der weiteren Entwicklung. Jan Malte Döring-Quaas aus dem Museumsteam steht vor einer ganzen Reihe von Modellen historischer Dampfmaschinen.
Vor uns steht gerade ein Lokomotivdampfkessel von einer frühen Dampflokomotive. Die wurde angeschlossen an Schaufelräder. Das ist so die erste Form von Dampfmaschinen, die Schiffe angetrieben haben, meistens so an der Seite. Bei den frühen Dampfschiffen waren meistens die Schaufelräder mittschiffs so an der Seite dran. Eines der schönsten Modelle von Dampfmaschinen, die wir hier im Hause haben.
Die Idee, mit Dampfmaschinen Schiffe anzutreiben, sagt Jan Malte Döring-Quaas, entstand damals rund um die Kohlebergwerke in Großbritannien. Dampfmaschinen wurden dort damals eingesetzt, um Wasser aus den Bergwerken zu pumpen.
Und um diese Bergwerke herum in Großbritannien gibt es eine ganze Menge Kanäle, auf denen die Kohle dann in die Industriestädte zu den Fabriken gefahren wurde. Und da kamen findige Ingenieure recht schnell auf die Idee, dass man die Schiffe nicht mehr länger mit Rudern oder häufig mit Pferden gezogen, die dann am Ufer lang mit Seilen verbunden die Schiffe gezogen haben, sondern dass man die auch automatisieren kann. Wenn man die Dampfmaschine schon im Bergwerk benutzt, dann kann man sie ja auch für den Transport der Kohle auf den Flüssen benutzen. Und von diesen Flüssen und Küsten aus haben sich die Dampfschiffe dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts ihren Weg auf die Weltmeere gebahnt.
Die ersten Dampfmaschinen sind nicht sehr effizient. Und viele reagieren damals erstmal skeptisch auf die Dampfschiffe.
Bis dahin war Fortbewegung Windkraft oder Muskelkraft gewesen. Und jetzt kommt man in den Hafen und steht da vor einem riesigen schwarzen Konstrukt aus Stahl oder aus Eisen. Und da kommen Rauchschwaden raus, es gibt fauchende Geräusche im Hintergrund. Und was für die Leute insbesondere auch gruselig war, da brennt ein Feuer unter ihren Füßen.
Berichte aus der damaligen Zeit beschreiben die enorme Wirkung, die der Anblick eines Dampfschiffes auf die Menschen hatte. So schildert etwa im Jahr 1825 die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff ein Dampfschiff auf dem Rhein.
Ein so großes Dampfschiff ist etwas höchst Imposantes, man kann wohl sagen Fürchterliches. Im Schiffe steht eine hohe, dicke Säule, aus der unaufhörlich der Dampf hinausströmt, in einer grauen Rauchsäule mit ungeheurer Gewalt und einem Geräusch wie das der Flamme bei einem brennenden Hause. Wenn das Schiff stille steht oder wenn der Dampf so stark wird, dass er die Sicherheitsventile öffnet, so fängt das Ding dermaßen an zu brausen, dass man meint, es wollte sogleich in die Luft fliegen. Kurz, das Ganze gleicht einer Höllenmaschine.
Tatsächlich kommt es insbesondere in der Anfangszeit der Dampfschiffe häufig zu Kesselexplosionen. Zurück zur Lady of the Lake. Der Schaufelraddampfer soll 1816 vor allem Sommerfrischler zwischen Hamburg und Cuxhaven befördern.
Und er verkürzte dann die Fahrtzeit von Hamburg nach Cuxhaven von 2 Tagen auf 7 Stunden. Und das war tatsächlich ein erster Bäderdienst.
Cuxhaven an der Elbmündung ist damals gerade Seebad geworden. Der schottische Reeder und Kaufmann erhofft sich von dem neuen Seebäderdienst auf der Elbe gute Einnahmen. Wirklich erfolgreich allerdings ist sein Projekt offenbar nicht.
Da das so neu war und so laut war und stank und das Vertrauen in diese Schiffe bei den Leuten noch nicht so richtig angekommen war, ist er nach einem Jahr wieder nach Schottland zurückgegangen. So doll war es ja dann wohl nicht.
Ausflügler nutzen statt des modernen Dampfschiffs lieber weiterhin Segelschiffe oder fahren über Land mit der Kutsche. Weil die Passagiere ausbleiben, wird die Dampfschifflinie schon im Oktober 1816 wieder eingestellt. Lady of the Lake. Die Geschichte dieses Dampfschiffs auf der Elbe bleibt eine kurze Episode. Lange aber dauert es nicht mehr, bis sich Dampfschiffe etablieren. Ab 1817 verkehrt erstmals ein Dampfschiff zwischen Berlin und Hamburg. 1833 dann eröffnet die Hamburger Dampfschifffahrtskompanie eine Seebäderlinie zwischen Hamburg und Cuxhaven. Der Beginn einer regelmäßigen Schiffsverbindung auf der Elbe. Es gibt große Schiffe, die kennt eigentlich jeder, weil sie zum Beispiel Star einer Fernsehserie sind, wie beim ZDF Traumschiff. Und dann gibt es Schiffe, die in Fernsehdokus oder in Büchern im Mittelpunkt stehen. Die Dagmar ist so ein Schiff. Kennen Sie nicht? Kennen Sie doch. Denn die Dagmar heißt eigentlich Dagmar Oarn und ist das segelnde Expeditionsschiff, mit dem der Polarforscher Arvid Fuchs schon viele Reisen in die entlegensten Gegenden der Welt unternommen hat.
Leuchtend roter Rumpf, weißes Schanzkleid und ein hölzerner Mast, bei dem in luftiger Höhe eine Art Korb befestigt ist, der Ausguck für Fahrten im Eis. Die Dagmar Oarn ist zwar nicht einmal 25 Meter lang, aber eine stattliche, markante Erscheinung.
Die Dagmar Oarn ist eine gute Freundin von mir geworden. Wir sind fast 2-mal um den Nordpol herumgesegelt, immer wieder in schwierigen Eissituationen gewesen, haben mehrfach mit dem Schiff auch in dem polaren Winter im Packeis verbracht, haben in der Antarktis schwere Stürme erlebt und das schweißt zusammen. Also man hat immer so dieses Gefühl, das Schiff kann das.
Sagt der Polarforscher und Expeditionsleiter Arvid Fuchs, während er gerade an Deck seines Schiffes steht, das in einer Werft in Dänemark liegt. Die Dagmar Oarn wird hier in Egernsund bei der Werft von Christian Jonsson regelmäßig überholt und fit gemacht für die nächsten Reisen. Seit Jahrzehnten schon.
Und einer von den ersten Kunden, was ich gehabt habe damals, das war Abi Fuchs mit Dieter Maron. Das war einer von meinen ersten Kunden.
Zu tun gibt es immer etwas an einem hölzernen Schiff. Und wenn es nur darum geht, die Nähte zwischen den zentimeterdicken Eichenplanken am Rumpf neu abzudichten. Sie zu kalfaten, erzählt Peter Isaak, einer der Bootsbauer auf der Werft.
Und in die Fuge muss man Baumwolle oder Werk reintun, also sprich, man muss das kalfaten, nennt man das.
Ein Job, für den es vor allem zwei Dinge braucht.
Ja, guten Mut und Erfahrung, weil Erfahrung ist ja Gold wert. Man kann nicht einfach einen Laie hinstellen und eine Planke bauen, das geht nicht. Das muss man erstmal schön lernen. Auch das Kalfaden, das dauert auch Jahre, bevor man den Trick aus hat. Ne?
Die Dagmar Orn ist ein sogenannter Haikutter. Wurde 1931 in Esbjerg an der dänischen Nordseeküste für die Fischerei gebaut, erzählt Arvid Fuchs.
1931 gab es in der Nordsee keinen Wetterbericht. Es gab keine modernen Navigations- oder Kommunikationseinrichtungen, wie man sie heute hat. Da fuhr man raus zum Fischen und musste das Wetter nehmen, wie es kam. Und diese Schiffe sind eben auch in der Grönlandfahrt tätig gewesen. Da musste man sich auch mit dem Eis auseinandersetzen und konnte nicht von draußen irgendwelche Prognosen oder Hilfen erwarten.
Rund vier Jahrzehnte war die Dagmar Orn in der Fischerei aktiv. Wurde dann umgebaut und rund ein Jahrzehnt für Fahrten mit Jugendgruppen genutzt, bevor Arvid Fuchs sie kaufte.
Wie ich nach einem Schiff suchte, das war ja schon 1988, also das ist lange her. Ich habe immer so ein Faible für traditionelle Segelschiffe gehabt, bin auch auf traditionellen Segelschiffen vorher schon gefahren, bei Klipper, Deutsches Jugendwerk zur See und anderen. Also war da ein bisschen zu Hause und ich finde, diese Schiffe haben einen ganz besonderen Charme auf der einen Seite.
Und dann ist die Dagmar Orn auch noch besonders solide gebaut. Die Spanten, also die Querverbindungen, sind so eng, dass an vielen Stellen nicht mal eine Faust durchpasst. Der Rumpf ist mit Metallplatten verstärkt. Die Dagmar Orn ist bei vielen Expeditionen die Lebensversicherung, sagt Fuchs.
Das heißt, diese Schiffe mögen nicht so schnell sein und nicht so effektiv segeln wie eine moderne Yacht, aber sie haben etwas, was für uns ganz vital und ganz elementar wichtig ist. Das ist das Quantum Sicherheit, was sie vermitteln, sowohl auf hoher See, im schweren Wetter, als auch in den Eisfeldern.
Und davon hat die Dagmar Orn viele gesehen in den vergangenen Jahrzehnten mit Arvid Fuchs am hölzernen Steuerrad. Die längste Expedition startet 1991. Auf historischer Route will Fuchs den Nordpol umsegeln. Zunächst durch die Nordostpassage, also nördlich von Russland entlang. Dort aber friert das Schiff mehrfach ein, muss überwintern. Jahre später gelingt das Vorhaben doch noch. Die Dagmar Orn ist das erste Segelschiff, das den Nordpol komplett umrundet hat. Unter Deck ist Platz für etwa 8 Männer und Frauen, die als Crew zusammensegeln. Immer wieder dabei ist auch der frühere NDR-Reporter Matthias Steiner.
Hier unten im Vorschiff ein gemütlicher kleiner Raum mit 4 Schrankkojen. Gewärmt wird dieser Raum von einem kleinen Ölofen. Es gibt sogar ein fest eingebautes Bad mit einer kleinen Toilette und einem kleinen Waschbecken. Dazu jede Menge Strauraum für ein Vorsegel. Die Ölklamotten hängen hier, Schwimmwesten. Halt jeder Fitzelraum ist ausgenutzt auf diesem Schiff.
Angetrieben wird die Dagmar Orn von einem riesigen Gaffelsegel und mehreren Vorsegeln. Die Gesamtfläche liegt bei über 200 Quadratmetern. Wenn der Wind mal nicht so kräftig bläst, schiebt ein gemütlich tuckernder Dieselmotor. Die Dagmar Orn ist aber weit mehr als schwimmendes Vehikel.
Wenn man mit so einem Schiff beispielsweise in einem kleinen grönländischen Dorf vor Anker geht, dann finden erstmal die Grönländer, die Menschen, das Schiff toll. Und sie ist so Sympathieträgerin und sie ist gleichzeitig irgendwie so eine Art Katalysator, stellt also eine Verbindung zu den Menschen an Land her. Und das ist ganz entscheidend auch für unsere Projekte, weil wir ja den Kontakt zu den Menschen auch suchen.
Inzwischen nutzt Arvid Fuchs die Dagmar Orn verstärkt als Ort für die Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Sachen Klimawandel. Und der Haikutter ist vollgepackt mit moderner Technik. Im Dienste der Wissenschaft.
Und diese Daten, die Messeinrichtung erfassen, werden in Jetztzeit sozusagen direkt über einen Satellitenkanal, in diesem Falle ans Geomar, nach Kiel geschickt, wo dann die Wissenschaftler, die Fachleute sitzen und dieses auswerten und analysieren.
Arvid Fuchs ist mit seiner Dagmar Orn schon seit Jahren ein Mahner in Sachen Klimawandel.
Der Schwund des polaren Packeises, das ist das Salzwassereis. Man muss sich vorstellen, dass jeden Sommer etwa die vierfache Fläche der Bundesrepublik Deutschland an Eis verschwindet. Im Winter bildet sich Neues, aber das wird nicht mehr so dick, nicht so massiv. Und eine Nordpol-Expedition, wie wir sie 1989 noch gemacht haben mit Skiern zum Nordpol, ist heute nicht mehr möglich.
Wenn Sie schon mal in Malaga waren, dann führte Sie Ihr Weg vielleicht auch über die Puente de los Alemanes, die Brücke der Deutschen, eine Fußgängerbrücke in Malaga. Name und Geschichte dieser Brücke sind mit dem Schicksal eines deutschen Schiffes verknüpft, der Korvette Gneisenau, die 1900 im Hafen der spanischen Stadt gesunken ist. Kerstin von Stürmer.
Die SMS Gneisenau ist eine gedeckte Korvette der Bismarck-Klasse. Sie wird zwischen 1877 und 79 auf der Kaiserlichen Werft in Danzig gebaut und geht nach ihrem Stapellauf in die Werft nach Kiel. Dort wird das Schiff mit Waffen ausgestattet und schließlich im Oktober 1880 in Dienst gestellt. Namensgeber ist August Neithardt von Gneisenau. Der preußische Offizier war Reformer und Mitgestalter der Befreiungskriege gegen Napoleon. Damals gehört die 82 Meter lange und knapp 14 Meter breite Bark mit einer 2866 PS starken Dampfmaschine zu den modernsten Schiffen der Marine. Zunächst wird sie als Flottenaufklärer auf ausgedehnten Einsatzfahrten in Interessensgebieten des Deutschen Kaiserreichs eingesetzt. Doch schon Ende der 1880er Jahre ist die Gneisenau technisch überholt. Sie wird deshalb als Schulschiff eingesetzt. Hier an Bord sollen junge Seeleute Navigation, Maschinenkunde, Seemannschaft, Disziplin und das Leben auf engem Raum lernen. Immer wieder ist das Schiff auch in Malaga zu Gast. Die Stadt ist um 1900 einer der wichtigsten Häfen Südspaniens und stark in den internationalen Handel eingebunden. Schon seit Jahrzehnten gibt es hier viele Kaufleute, Vertreter deutscher Firmen, Techniker, Reeder und deren Familien. Alvaro Blanco Vollmer von der spanischen Botschaft in Berlin erzählt.
Um die Jahrhundertwende war damals die Stadt auch im Umbruch. Auch im Schwung der Belle Epoque Cafés eröffneten. Es gab Aufführungen in den Theatern der Stadt. Und die Besatzung, die Offiziere der SMS Gneisenau, haben bekanntlich auch einige dieser Shows dort damals erlebt. Es war also eine Stadt, wo das Leben pulsierte.
Die Gneisenau hat im Jahr 1900 eine konkrete diplomatische Aufgabe. Sie bringt den deutschen Diplomaten Christian von Tattenbach nach Marokko und soll ihn dort nach Abschluss seiner Gespräche wieder abholen. In der Zwischenzeit wartet das Schulschiff in Malaga. Dort, etwa 900 Meter von der Mole entfernt, liegt das Schiff am 16. Dezember vor Anker. Am Vormittag des Tages verschlechtert sich das Wetter erheblich. Um 10.30 Uhr werden Windböen bis 10 gemessen. Der sogenannte Levante-Sturm hat die Bucht von Malaga erreicht. Was nun passiert, geht offenbar auf ein Missverständnis zwischen Brücke und Maschinenraum zurück. Die Gneisenau verfügt über zwei Kessel. Einer war in Betrieb, der zweite wurde nun angeheizt. Doch das Anheizen eines Kessels benötigt Zeit. Der leitende Ingenieur Richard Prüfer meldet, dass mindestens 45 Minuten erforderlich seien, um ausreichend Dampfdruck zu erzeugen. Doch der Kommandant geht davon aus, dass zumindest eine eingeschränkte Maschinenleistung bereits zur Verfügung steht. Tatsächlich war diese Leistung noch viel zu gering. Der Sturm drückt das Schiff unaufhaltsam in Richtung Hafenmole. Der Kommandant entscheidet, die Anker zu lichten, in der Hoffnung, das Schiff mit Maschinenkraft steuern zu können. Doch diese Hoffnung erfüllt sich nicht. Das jetzt nicht mehr festgemachte Schiff treibt hilflos im starken Wind auf die Mole zu. Um 11.05 Uhr kommt es dort zum ersten Aufprall. Die Gneisenau schlägt mit großer Wucht gegen die Hafenmole. Dabei wird der Maschinenraum beschädigt, Wasser dringt ein. Kurz darauf weitere Stöße. Jetzt ist klar, die Gneisenau kann nicht mehr gerettet werden. Hunderte Menschen springen in das kalte Wasser in der Hoffnung, sich bei den meterhohen Wellen irgendwie an Land retten zu können. Von dort naht schnell Hilfe.
Die ersten, die herbeieilten, waren, glaube ich, die Menschen, die am Leuchtturm Malagas arbeiteten, aber auch Fischer.
Bald ist halb Malaga auf dem Weg in den Hafen.
Die Glocken der Kathedrale läuteten wie verrückt. Menschen wussten, es geschieht was. Es gab ja auch gewisse Glockencodes, also man wusste, es geschieht etwas auf dem Meer, aber man wusste nicht genau was. Und alle sind sie herbeigeeilt, so schnell wie sie nur konnten und auch mit trockenen Tüchern, mit Wein. Das muss man sich vorstellen, man eilte mit Wein herbei, aber es gab vielleicht nichts Besseres, um diesen Menschen etwas Wärme zu spenden. Es war eine Aktion, wie sie bis jetzt möglicherweise in Malaga nie wieder stattgefunden hat. Das war die größte maritime Tragödie im Hafen Malagas.
Den Bewohnern Malagas ist es zu verdanken, dass die meisten der 461 Menschen an Bord gerettet werden. 41 Seeleute verlieren ihr Leben, darunter der Kommandant Karl Kretschmer. Die meisten der Männer werden ein paar Tage später auf dem englischen Friedhof in Malaga beerdigt. Kaiser Wilhelm II. Hört wenig später vom selbstlosen Einsatz der Helfer in Malaga. Noch einmal Alvaro Blanco Vollmer.
Soviel ich weiß, hat Kaiser Wilhelm II. Direkt angeordnet, diese Menschen sollten Orden erhalten, Auszeichnungen. Es wurden Dankesbriefe geschrieben.
Und ein paar Jahre später sind es nicht nur Orden, sondern eine ganz praktische Hilfe, die Deutschland nach Malaga schickt.
Wenig Jahre später, nach dem Untergang der Gneisenau, litt die Stadt Malaga unter einer riesengroßen Überschwemmung. Sämtliche Brücken, bis auf eine, wurden von dieser Flut weggerissen. Als Deutschland und der deutsche Kaiser darüber erfuhr, hat er ganz spontan aufgefordert, Spenden sollten nach Malaga fließen, um eine Brücke zu bauen, die in Deutschland vorgefertigt wurde, nach Malaga mit dem Schiff geschickt wurde und dort aufgebaut. Diese Brücke steht noch, das ist die ehemalige Brücke de Santo Domingo, aber die wird von dem Volk Malagas als Puente de los Alemanes gekennzeichnet, also die Brücke der Deutschen.
Das Wrack der Gneisenau wird später von Tauchern zerlegt, die den Rumpf mitsamt den alten Kanonen und Maschinen abbauen. Reste verbleiben im Meer vor Malaga. Die Gräber der Opfer des Gneisenau-Unglücks auf dem englischen Friedhof werden bis heute regelmäßig von Offizieren und Matrosen der deutschen Marine besucht, wenn eines ihrer Schiffe in den Hafen der Stadt einläuft.
Kerstin von Stürmer über die Gneisenau und darüber, wie ein Schiffsunglück Menschen verbindet.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Gerade ist er in der Winterpause. Im März flitzt er aber wieder los, der Halunderjet. Er fährt bis zu 36 Knoten schnell und bringt Passagiere in etwa 3,5 Stunden von den Hamburger Landungsbrücken zur Hochseeinsel Helgoland. 2018 war der Stapellauf des Katamarans. Damals wurde der alte Halunderjet nach 15 Jahren außer Dienst gestellt.
April 2018. Bei strahlendem Sonnenschein liegt der nagelneue Katamaran an den Landungsbrücken, der Bug mit einer Girlande verziert. Eine junge Frau in Tracht spricht einen kurzen Taufspruch. Dann zerschellt die Flasche am weißen Rumpf mit grünen und roten Streifen. Halunderjet. Der Schiffsname bezieht sich auf die Sprache, die traditionell auf Helgoland gesprochen wurde. Historischer Bezug, hochmodernes Schiff. Während der große Halunderjet gerade in der Winterpause ist, kann man sich ein Modell des Katamarans im Internationalen Maritimen Museum in der Hafencity ansehen. Auf Deck 1 ist dort gerade die Ausstellung Fähr- und Fahrgastschifffahrt an Deutschlands Küsten zu sehen.
Dieses Schiff hier ist gebaut worden als das zweite Schiff mit dem Namen Halunderjet. Wir haben seit über 20 Jahren mittlerweile einen Hochgeschwindigkeitsverkehr nach Helgoland. Dieses Schiff ist entstanden auf den Philippinen. Die Bauwerft ist eine australische Werft, Austal, und diese australische Werft hat eine Produktionsstätte auf den Philippinen. Dort ist das Schiff entstanden und dann 2018 als Nachfolger des namensgleichen Vorgängerschiffs in Fahrt gekommen.
Frederik Erdmann hat die Ausstellung im Internationalen Maritimen Museum mit konzipiert und das gleichnamige Buch dazu geschrieben. Der neue Halunderjet der Förderreederei Seetour kurz FRS, ist 56 Meter lang, hat rund 12.000 PS und fährt bis zu 36 Knoten schnell.
Der Antrieb, das kann man hier hinten sehen, der erfolgt über Waterjets. Keine normale Schraube, sondern dort haben sie im Prinzip Düsen, durch die das Wasser durchgedrückt wird. Das ist etwas, was sich für Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge eben sehr gut eignet. Die Waterjets treiben das Schiff dann an.
Bis zu 680 Passagiere haben Platz an Bord. Viele, die während der Saison von den Hamburger Landungsbrücken nach Helgoland fahren, waren schon häufiger an Bord.
Einmal im Jahr mindestens muss ich also Atlantikluft und pollenfreie Luft atmen.
Helgoland ist eine besondere Insel bezüglich der Natur. Also wir sind Fans.
Einmal die Insel erkunden, ne? Und die Langeana sehen.
Mit dem Katamaran erreichen Helgoland-Fans die Hochseeinsel in der Nordsee in etwa 3,5 Stunden. An vielen Tagen gibt es auch Stopps in Brunsbüttel und Cuxhaven. Auch wenn der Katamaran nur zwischen Frühjahr und Herbst fährt und im Winter Pause macht, draußen auf der Nordsee kann es schon mal ruppig werden. Ein computergesteuertes, sogenanntes Motion-Damping-System sorgt auch bei Wellengang für eine möglichst ruhige Überfahrt.
Das Schiff kann es ab, das Schiff ist dafür gebaut. Man muss aber ganz ehrlich sagen, wenn die Wetterbedingungen sehr schlecht sind, bleibt das Schiff im Hafen. Heute handhaben die Reedereien das alle so, selbst wenn das Schiff es abkönnte, wenn man sagt, gut, der Fahrgast kann es nicht ab, er fühlt sich unwohl, dann wird eben diese Fahrt abgesagt. Das ist auch im Sinne der Gäste.
Die Sitze auf dem Halunderjet erinnern an Flugzeugsitze. Wer noch nie mitgefahren ist, kann in der Ausstellung im Internationalen Maritimen Museum Probe sitzen.
Das sind Originalsessel von Bord der Halunderjet, der jetzigen Halunderjet. Die hat uns die Reederei zur Verfügung gestellt, hier für die Ausstellung, diese zwei Sitze.
Die größte Veränderung im Vergleich zum gleichnamigen Vorgänger: Es gibt ein Freideck, für Gäste der Premium-Klasse sogar Zugang zu einem eigenen VIP-Balkon.
Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, da ist es oft so wie im Flugzeug. Man sitzt unter Deck, man hat nicht viel Gelegenheit, sich an Deck aufzuhalten. Dieses Schiff hat tatsächlich sehr schöne Möglichkeiten, an Deck zu sitzen. Und es ist ein barrierefreies Schiff. Es gibt einen Aufzug an Bord. Es gibt spezielle Sitzplätze für Rollstuhlfahrer, wo Rollstuhlfahrer auch gesichert werden können, sodass sie sich dort aufhalten können. Auf jedem Deck eine Behindertentoilette. Das ist also Inklusion im besten Sinne. Das kann man so natürlich nur auf einem sehr modernen Schiff darstellen.
Frederik Erdmann interessiert sich schon lange für Fähr- und Fahrgastschiffe an den deutschen Küsten und verfolgt auch die Entwicklung weltweit. Der Katamaran der Helgoline, findet er, sticht heraus.
Das ist aus meiner Sicht so eins der schönsten Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, die ich eigentlich weltweit kenne. Die Halunderjet ist eine Reise wert, muss man sagen.
Der Halunderjet. Am 19. März 2026 beginnt die neue Saison. Dann fährt der Katamaran wieder täglich ab Hamburg nach Helgoland.
Das war sie, die 3713. Sendung des Hamburger Hafenkonzerts, die erste im neuen Jahr 2026.
In der kommenden Woche blicken wir voraus. Was bringt das maritime Jahr für den Hamburger Hafen, für die Schifffahrt weltweit? Zu Gast sind drei ausgewiesene Fachjournalisten, die sich bestens auskennen in der maritimen Branche.
Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Tschüss für heute und Ihnen allen noch eine gute Woche, sagen Petra Volkwarzen
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.